Heute zu Gast in der Radio Tirol Nahaufnahme eine Bestseller-Autorin, eine Ordensfrau, eine Frau, die vielen Menschen Mut gibt. Ich sage nur Grüß Gott und herzlich willkommen, Melanie Wolfers.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gerne hier.
Das freut uns umso mehr. Ja, Ihre Bücher, die finden sich in deutschen und in österreichischen Bestsellerlisten. Eigentlich von Beginn an, muss man sagen, auch Ihr aktuelles Buch, Trau dich, es ist dein Leben. Mut in allen Lebenslagen behandeln Sie in diesem Buch. Mut als Schlüssel, sein eigenes Leben ein bisschen besser bewältigen zu können.
Ja, viele Menschen leiden daran, dass sie sehr zögerlich Dinge in die Hand nehmen, wo sie eigentlich etwas anfangen wollen und dann doch davor zurückscheuen oder sich nicht trauen, eine fällige Entscheidung zu treffen oder in einer Beziehung nicht über den Schatten springen und etwas ansprechen, weil das vielleicht einen Konflikt geben könnte und doch merken, eigentlich wäre es wichtig. Also Angst hält Menschen häufig im Griff und zugleich gibt es diesen Wunsch, ich möchte mein Leben mit beiden Händen ergreifen. Ich möchte mehr in Übereinstimmung mit mir selbst leben.
Mhm. Wenn Sie die Angst ansprechen, es hat ja auch oft sehr viel zu tun, Ängste vor Beziehungswunden, dass man gekränkt wird.
In der Tat, das Leben meint es oft nicht gut mit uns und Beziehungswunden gehören, glaube ich, zu den tiefsten Wunden unseres Lebens. Wenn man negative Erfahrungen immer wieder gemacht hat, ist die Angst, sich zu öffnen und dadurch auch verwundbar zu machen, ja ganz, ganz selbstverständlich. Vertrauen ist und bleibt ein Wagnis. Vertrauen lässt sich nicht im Vorfeld theoretisch abklären. Wenn ich mich frage, kann ich auf diesen Menschen bauen, das kann ich nicht theoretisch im Vorfeld erkunden, sondern nur in dem Maß, in dem ich jemandem Vertrauen schenke, einen Vertrauensvorschuss gewähre, kann ich im Konkreten dann erfahren, ja, dieses Vertrauen bewährt sich. Also es ist und bleibt ein Wagnis, aber auch ein schönes Wagnis, denn es gibt dem Leben eine neue Schönheit.
Also auf etwas Vertrauen, das ist und bleibt ein Wagnis, da braucht es Mut dazu. Wie dieser Mut genau ausschaut im alltäglichen Leben, was man dadurch erreichen kann, wie wichtig Entscheidungen dafür sind, darüber sprechen wir gleich mit Melanie Wolfers. Und wir werden natürlich im Laufe dieser Nahaufnahme auch auf das Leben von Melanie Wolfers blicken. Sie hat ja wirklich einen außerordentlichen Lebensweg eingeschlagen, ist als Kind an der dänischen Grenze aufgewachsen, wo der katholische Glaube nicht unbedingt stark verhaftet war. Dort, wo sie aufgewachsen ist, war sie das einzige katholische Kind ihres Jahrgangs. Eigentlich wollte sie ja auch Musikerin werden. Allerdings wurden diese Pläne durchkreuzt. Ärztin wäre noch eine Möglichkeit gewesen. Biobäuerin geworden ist es schließlich Philosophie und Theologie. Ja, und später dann, als sie gearbeitet hat, plötzlich diese Entscheidung, in den Orden der Salvatorianerinnen einzutreten. Was sie dazu bewogen hat, wie sie dort lebt, und eben die Lebensansichten und Ratschläge der Melanie Wolfers, die werden wir im Laufe dieser Sendung noch erörtern. Rainer Perle mein Name. Ich begrüße Sie zur Radio Tirol Nahaufnahme. Trau dich, es ist dein Leben. So heißt das Buch, mit dem Melanie Wolfers aufzeigen möchte, wie man angstfrei und besser leben kann. Es geht dabei um viel Mut und unter anderem auch darum, Entscheidungen zu treffen. Wie darf man das jetzt im alltäglichen Leben verstehen?
Häufig wird unter Mut verstanden, da verhält sich jemand in einer außergewöhnlichen Situation in heldenhafter Weise. Und das ist auch Mut. Aber Mut ist eine Alltagstugend. Die ist in allen Lebensfacetten immer wieder gefordert. Und ich glaube, wir leben häufig auch immer wieder mutig. Also, ob ich in ein Arbeitsteam eine ungewöhnliche Idee einbringe, ob ich jemandem meine Liebe gestehe. In all diesen Situationen bin ich mutig, denn ob die Entscheidung aufgeht, wie erhofft oder eine ganz andere Wendung nimmt, ob meine Idee vom Team aufgegriffen oder belächelt wird, ob meine Liebe auf Resonanz trifft oder im leeren Verhalt, das ist ein Geschehen mit offenem Ausgang. Und deswegen ist Mut immer wieder im Alltag auch angesiedelt. Und da gibt es sehr viele verschiedene Lebensbereiche, wo Menschen um Mut ringen. Ein wichtiger Lebensbereich ist das Thema Entscheidungen treffen. Gestern wurde ich noch gefragt, ja, wie kann ich mir denn sicher sein, dass die Entscheidung richtig ist? Gar nicht. Man kann sich nicht sicher sein. Das habe ich nicht in der Hand. Und das führt auch dahin, dass viele Menschen auch unter Entscheidungsblockaden leiden. Also die Angst, eine Fehlentscheidung zu treffen, die Angst, etwas zu verpassen. Jede Entscheidung für etwas ist immer auch ein Ausscheiden von anderen, häufig auch guten Möglichkeiten. Wenn ich diese Ausbildung mache, lasse ich jene beiseite. Wenn ich die Reise dorthin mache, habe ich nicht mehr das Geld dafür, um mir einen neuen Wagen zu kaufen. Eine Sicherheit wird es nicht geben, eine Gewissheit vielleicht.
Sie geben ja dabei auch den Tipp, sich vielleicht ab und zu einmal in die Kindheit zurückzuversetzen, gerade was Träume betrifft. Inwieweit habe ich mich von Träumen verabschiedet oder entfernt? Was für Träume habe ich in der Kindheit, in der Jugend gehabt? Was wollte ich werden? Was wollte ich unbedingt erreichen? Wen wollte ich zur Partnerin, zum Partner haben?
Ja, es ist hochinteressant, nach den Quellen der Freude zu suchen, die einen in der Kindheit einfach echt mit Glück erfüllt haben. Weil so im Erwachsenwerden und dann gerade auch so in der Rush-Hour des Lebens, wo Beruf einen vollpackt und vielleicht Partnerschaft, Familie, Kinder, Hausbau, da sind wir einfach so gefordert zu funktionieren. Und das ist ja auch in Ordnung. Der Punkt ist, kommt das andere völlig unter die Räder oder gebe ich dem, was wirklich auch Quellen von Freude in meinem Leben sind, genügend gut Raum? Und da kann es helfen, sich mal so zurückzuversetzen. Was hat mir denn Freude gebracht? Und dann entdeckt jemand auf einmal, Mensch, eigentlich war ich doch auch sehr kreativ und habe gerne gemalt oder habe gerne Musik gehört oder Musik gemacht oder habe gerne Sport gemacht. Und das geht völlig unter. Und dann zu sagen, okay, vielleicht ist das ein Anlass, so zu schauen, eine kleine Kurskorrektur in mein Alltag einzubringen und zu sagen, und ich nehme mir jetzt einmal in der Woche Zeit, um alleine spazieren zu gehen oder um ein Kleid zu schneidern, weil daran hatte ich Freude dran, oder ein Kleid zu entwerfen oder um zu malen oder um in einen Chor zu gehen. Ich glaube, es muss gar nicht immer zu großen Kurskorrekturen kommen, sondern es ist häufig die Frage der Ausgewogenheit im Leben. Und wenn man da so ein bisschen mehr die Balance findet zwischen dem, wo wir auch busy sind und unseren Aufgaben nachgehen und dem, wo wir auch etwas tun, was Quellen von Freude in unserem Leben sind, was uns persönlich wichtig ist oder einfach auch mehr Zeit sich nehmen, um Beziehungen zu pflegen. Es gibt ja die Interviews mit Sterbenden, was sie im Rückblick auf ihr Leben am meisten bereuen. Und da wird sehr häufig gesagt, ich bereue, dass ich so viel gearbeitet habe und so wenig Beziehungen gepflegt habe.
Also es zahlt sich durchaus aus, einmal zurückzublicken und zu schauen, was hat mir als Kind Freude gemacht und könnte mir heute noch das Leben bereichern. Zurückblicken auf die Kindheit von Melanie Wolfers werden wir auch gleich. Aufgewachsen ist sie ja im Norden von Deutschland an der dänischen Grenze und ausgerechnet dort ist sie mit Missionaren aus Afrika in Kontakt gekommen. Warum und inwieweit diese Begegnungen Melanie Wolfers als Kind beeinflusst haben, darüber sprechen wir gleich. Sie haben es wahrscheinlich schon gehört, die Melanie Wolfers ist nicht in Österreich aufgewachsen.
Man ja, das hört man.
Ihre Aussprache. Sie sind in Deutschland am Meer aufgewachsen.
Ja, ein echter Sehnsuchtsort für mich. Ich komme aus der Nähe von Flensburg. Das ist direkt an der dänischen Grenze gelegen. Unser Haus liegt direkt am Meer. Also was hier in Tirol die Menschen immer im Blick haben, die Berge, das ist bei uns die offene Ostsee, die ich vor Augen habe.
Wie sind Sie überhaupt aufgewachsen? Behütet?
Ja, ich bin schon sehr dankbar im Blick auf meinen familiären Hintergrund. Ich habe 4 ältere Geschwister, Eltern. Gut, heute mein Vater lebt nicht mehr, aber bin doch in vielem sehr beschenkt aufgewachsen, familiär, von der Atmosphäre, von der Natur her, von der Freiheit und der Ermutigung, die uns auch ins Leben mit hineingegeben wurde. Ich komme aus einer Gegend, was hier in Österreich eher ungewöhnlich ist, die überhaupt nicht katholisch geprägt ist und auch weitgehend nicht christlich geprägt ist. Ich war die einzige Katholikin im Jahrgang von 90 Kindern. Viele gehörten keiner Konfession, keiner Religion an. Meine Eltern stammen aus dem Rheinland, wo es also eher Katholiken gibt und sind aus beruflichen Gründen nach Norddeutschland gegangen. Es war aber in keiner Weise selbstverständlich zu glauben oder dafür einen Sensus zu haben. Und was, glaube ich, für mich auch so ein Türöffner war, ist, dass meine Mutter uns Staunen gelehrt hat über die Schönheit der Natur. Staunen vermittelt hat im Blick auf Musik. Also ich liebe Musik, ist für mich ein ganz wichtiges Lebenselixier. Also so das Nicht-Selbstverständliche zu entdecken. Und da kann Dankbarkeit in einem aufsteigen. Und das ist für mich auch ein wesentlicher Zugang zu gelebter Spiritualität, zu entdecken. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich lebe und dass Beziehungen nährend sind oder dass ich durch Krisen durchgegangen bin.
Wenn Sie sagen, Sie waren das einzig katholische Kind und aus so vielen Schulkindern, haben Sie dadurch zu Hause in der Familie den Glauben umso stärker gelebt oder haben Sie sie eher versucht, in der Familie sich anzupassen und den Glauben ein bisschen abgeschwächt, vielleicht sogar links liegen zu lassen?
Also das ist ganz unterschiedlich. Meine Geschwister und ich, wir ticken da alle sehr unterschiedlich. Also das ist ganz divergent. Also es war jetzt nicht irgendwie so eine Kontrahaltung, weil hier nicht wenige Katholiken oder Christen sind, glauben wir umso mehr, in keinster Weise. Also 0,0. Das war einfach irgendwie selbstverständlich, dass das zum Leben meiner Eltern gehörte. Und was meine Familie geprägt hat, meine Eltern sind, als sie 3 Kinder hatten, mich gab es damals noch nicht, ich war noch nicht geboren, sind sie als Arztehepaar nach Südtansania gegangen für 3 Jahre in die Mission. auf einer Missionsstation der Benediktiner. Und mein jüngster Bruder, er heißt daher auch Benedikt, ist in Afrika geboren. Das heißt, als sie dann eben zurückgekommen sind nach Deutschland, da hatten wir dann auch ganz viel Besuch von Missionaren und Missionarinnen. Und das hat mich schon geprägt und auch begeistert. Das waren einfach echt kernige Typen. Boah. Also in den 60ern nach in Afrika, ohne Telefon sowieso, ohne Fax auch, mitten im Busch mit vielen Krankheiten. Also da haben Menschen ihr Leben investiert, um ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen. Sei es von der Bildung her, sei es von der Gesundheitsvorsorge her, sei es von dem, dass ein Stausee eingerichtet wurde, um überhaupt Strom zu erzeugen im Busch. Und das waren kernige Menschen, die es spürbar aus ihrer Glaubensverankerung herausgetan haben. Und das waren sicher auch Begegnungen, die mich geprägt haben. Aber ansonsten, es war jetzt weder, wir passen uns an, noch irgendwie, wir bauen ganz bewusst eine katholische Identität auf, in Abgrenzung von anderen, sondern das war bei uns ein selbstverständliches Element, aber nicht mehr und nicht weniger. Und ich erlebe das als eine große Chance, dass ich so aufgewachsen bin.
Also Religion war durchaus präsent in der Familie Wolfers. Dass sie einmal Ordensfrau werden könnte, daran hat Melanie Wolfers bereits als Kind gedacht. Doch werden wollte sie dann später ganz etwas anderes, bis es einen Unfall gab, der ihr Leben in eine ganz andere Richtung bringen sollte. Die Ordensfrau und Bestseller-Autorin Melanie Wolfers besucht uns heute in der Radio Tirol Nahaufnahme. Religion hat in der Kindheit sehr wohl eine Rolle gespielt, hat sie uns vorhin erzählt. Doch eigentlich wäre die Reise ja ganz woanders hingegangen. Sie hätten Musikerin werden wollen, sie hätten Biobäuerin werden wollen, Ärztin, so wie ihre Eltern. Ab wann haben Sie gespürt, es könnte auch in Richtung Theologie gehen?
Wenn ich Ärztin geworden wäre oder die anderen Berufswünsche verfolgt hätte, die Sie gerade angesprochen haben, da wäre mein Glaube für mich auch sehr zentral gewesen, vermute ich. Das lässt sich natürlich nie sagen im Nachhinein. Dass ich Theologin geworden bin, das verdankt sich ehrlich gesagt auch einem Unfall. Ich wollte Querflöte studieren und hatte einen Unfall und kann nicht mehr Querflöte spielen. Für mich war klar, ich werde Flötistin. Und das war eine tiefe Krisenerfahrung in meinem Leben. Ich war da 16, war ich schon Jungstudentin an einer Musikhochschule gewesen und es lief auch wirklich richtig gut. Und da ist einfach mein Lebenstraum durchkreuzt worden. Und dann war einfach erstmal große Krise und auch über lange Zeit konnte ich kein Querflötenkonzert hören, ohne dass mir nicht Tränen über das Gesicht ronnen, weil das einfach mein Ding gewesen ist. Und dann waren eben so verschiedene Optionen, Ärztin, Biolandwirtin, es ging mir immer irgendwie ums Leben. Und dann bin ich bei der Theologie gelandet, ja, schon auch aus einem spirituellen Interesse heraus, weil ich mehr verstehen wollte, worauf ich denn da mit meinem Leben baue. Ich wollte schauen, wie ich intellektuell redlich Christin sein kann. Wie kann ich den Glauben intellektuell redlich verantworten, dass es nicht heißt, Kopf ab zum Gebet? Und das Zweite, warum ich Theologie studiert habe, ist aus einem seelsorgerlichen Interesse. Ich bin davon überzeugt, dass im Leben eines jeden Menschen ein göttliches Licht leuchtet und es ist so uns aufgegeben und anvertraut, dass dieses Licht zum Strahlen kommen kann. Und ich möchte durch meine Bücher, durch meine Seelsorge, durch mein Predigen helfen, dass Menschen dieses Licht in sich entdecken und es leuchten lassen. Ob sie es dann mit dem Namen Gott benennen oder nicht, halte ich für ein Stück sekundär. Dadurch finden wir mehr ins eigene Leben hinein und unsere Welt wird ein Stück heller. Und dazu möchte ich beitragen.
Ein Unfall hat Ihr Leben in eine andere Richtung gebracht. Darf ich fragen, was das für ein Unfall war?
Ein Reitunfall. Ich habe einfach meine Schulter verletzt und Querflöte spielen, das kann ich einfach mit der verletzten Schulter nicht.
Dann haben Sie eben die Richtung gewechselt. Trotzdem, der Weg zur Ordensfrau ist noch ein weiter. Ab wann ist denn dieser Gedanke gekommen, einem Orden beizutreten?
Ach, den gab es auch schon in meiner Jugend, so im Sinne des Träumerischen, weil ich bin ja gerne geritten, auch nach meinem Unfall. Ich werde reitende Nonne im Wilden Westen. Aber dann habe ich irgendwann festgestellt, so als 14-Jährige, den Wilden Westen gibt's nicht mehr. Das war mal so ein Jugendtraum. Es poppte immer mal wieder auf, weil ich eben einfach auch überzeugenden Ordensfrauen und Männern begegnet bin. Aber für mich waren andere Lebensentwürfe auch sehr, sehr anziehend und ich habe auch in einer Beziehung gelebt. Also man kommt aus einer großen Familie mit vielen Geschwistern, die wiederum Kinder haben und jetzt schon wieder Kinder bekommen. Ja, und dann ist aber doch dieser Wunsch immer stärker geworden. Ich möchte in einer Gemeinschaft leben, mit anderen leben, für andere leben, wo Gebet und Stille und Engagement Platz haben. suchen. Und dann bin ich eben irgendwann so durch Zufall, das ist mir zugefallen, den Salvatorianerinnen begegnet hier in Österreich. Und das ist so ein bisschen so eingeschlagen wie eine Bombe. Das könnte passen. Und zugleich war ich mir nicht sicher, dass das stimmt. Also was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, jede Entscheidung ist ein Wagnis. Dass ich dann meine traumhafte Stelle in München aufgegeben habe. Ich war an der Hochschule als Seelsorgerin angestellt in München und hatte Lehraufträge. Ich habe mich wohlgefühlt wie ein Fisch im Wasser. Netter Freundeskreis, tolle Wohnung. Und das alles aufzugeben, hat mir auch schon gehörig Angst eingejagt, weil ich habe einfach sehr Wertvolles aufgegeben. Und ich war mir auch nicht sicher, dass diese Gemeinschaft mein Lebensweg sein wird. Aber ich wusste, wenn ich jetzt nicht auf mein Herz höre, dann werde ich mich in 10 Jahren fragen, Melanie, lebst du an einer erfüllenderen Möglichkeit deines Lebens vorbei? Und mit diesem nagenden Zweifel wollte ich nicht leben. Und deswegen habe ich den Sprung gewagt und bin nach Österreich gekommen. Und es war auch eine schwere Zeit, all das hinter sich zu lassen und sich so ganz neu zu orientieren. Und doch hat sich dann irgendwann so diese wachsende Gewissheit eingestellt, ja, hier bin ich auf dem richtigen Weg unterwegs.
Also keine ganz leichte Entscheidung. Was sich für Melanie Wolfers durch diese Entscheidung verändert hat und auch wie das zu Hause angekommen ist, das hören wir gleich. Melanie Wolfers, statt Musikerin sind Sie Ordensfrau geworden und Sie haben vorhin in einem Nebensatz gesagt, Sie haben auch in einer Beziehung gelebt. Jetzt kann man natürlich die Theorie entwickeln und sagen, okay, die Beziehung war vielleicht nicht ganz so erfüllend.
Ja, klar. Und aus Frust bin ich in eine Gemeinschaft gegangen.
Nein. Nicht. Oder ich wollte eben das zweite Beispiel hernehmen. Das Bild der reitenden Nonne im Wilden Westen ist einfach so stark gewesen,
dass ich gesagt, nach Österreich gegangen bin und Fahrrad fahre auf dem Drahtesel.
Ja, genau. Wenn man eine Beziehung kennengelernt hat und dann sich entschließt, in einen Orden einzutreten, und das werden Sie wahrscheinlich oft gefragt, fällt einem das nicht schwer?
Also natürlich ist es auch ein Verzicht, dass ich keine Partnerschaft lebe. Oder ich habe viele Freunde mit Kindern. Keine Kinder zu haben, das ist etwas, was mich auch immer wieder auch traurig macht. Jede Entscheidung für etwas ist ein Ausscheiden anderer und oft auch sehr, sehr guter Möglichkeiten und Lebenswege und Lebensformen oder Alternativen. Das heißt, jede Entscheidung geht mit einem Verzicht einher. Und deswegen ist es so wichtig zu spüren, zu was sage ich Ja. Und nur wenn es ein Ja zu etwas Größerem gibt, kann ich das Nein zu etwas anderem bei mir, konkret zu einer Partnerschaft, leben, ohne dass es mir Lebendigkeit und Freude raubt. Das gilt ja für jeden. Jeder Mensch, der heiratet, sagt, ich möchte mit dir mein Leben verbringen. Und es kann durchaus sein, dass man im Laufe des Lebens nochmal anderen netten Männern begegnet, soll es ja vorkommen, oder anderen netten Frauen. Und dann zu sagen, nein, ich möchte aber meiner Frau, meinem Mann und meinen Kindern treu sein. Und darin liegt auch ein Verzicht. Oder wenn ich Eltern bin, liegt auch ein Verzicht. Ich kann nicht mehr alles so tun, was ich gerne tun könnte. Was weiß ich, eine Weltreise machen, geht halt nicht mit kleinen Kindern. Und deswegen ist es so wichtig, so zu spüren, wo geht mein Herz auf? Worauf kommt es mir an? Was will ich leben? Wo leuchten meine Augen auf und die von anderen? Und das habe ich für mich entdeckt im Ordensleben als Salvatorianerin.
Was haben eigentlich die Eltern gesagt? Mensch, Mädel, was machst du? Oder okay, es hat sich ausgezahlt, als einzige Katholiken in der Nähe zur dänischen Grenze zu überleben.
Mein Vater hat es nicht mehr erlebt. Der war gestorben, aber er wäre nicht überrascht gewesen. Also in meiner Familie war niemand überrascht, weil die haben ja schon auch mitbekommen, dass ich da suche. Es versteht nicht jeder oder hat auch nicht jeder verstanden, weder in meiner Familie noch im Freundeskreis, weil das ja schon auch ein ungewöhnlicher Lebensentwurf ist. Zugleich, als dann so meine Geschwister und Schwager, Schwägerinnen und so auch meine Gemeinschaft kennengelernt haben und festgestellt haben, ach, das sind ja echt vernünftige Frauen, die mitten im Leben stehen und einfach auch merken, dass ich im Großen und Ganzen glücklich bin. Also das heißt nicht, dass das Leben immer schön ist, aber wo ist es dann immer schön? Das ist ja gar keine Frage, das wäre naiv zu glauben. Aber dass ich irgendwie dankbar und erfüllt unterwegs bin, das lässt einfach die Akzeptanz, glaube ich, wachsen. Und ich weiß genau, wie ich damals erzählt habe, als ich den Studierenden gesagt habe, ich weiß noch genau, ich habe in der Unikirche in München gepredigt und habe dann am Ende des Gottesdienstes gesagt, dass ich in eine Ordensgemeinschaft eintrete. Und da war erstmal so Sprachlosigkeit, aber dann auch ein ganz großes Staunen und ganz viel Gesprächsbedarf. Woher nimmst du den Mut und die Gewissheit, einen solch ungewöhnlichen Schritt zu gehen? Und ich habe wirklich die Sehnsucht in den Augen vieler entdeckt. Wie kannst du das wissen? Woher nimmst du den Mut? Also auf ihrer Suche nach ihrem eigenen Lebensweg und ja, da so Schritte wagen zu können.
Ja, und dass sie diesen Schritt gewagt hat, das würde man jetzt ihr gar nicht so ansehen. Sie sitzt da in Jeans und Bluse vor mir, also keine Ordenstracht. Überhaupt, das Leben der Salvatorianerinnen ist vielleicht ganz anders, als man sich so vorstellt. Wie diese Gemeinschaft funktioniert und dass diese teilweise wie eine WG organisiert ist, darüber sprechen wir gleich. Jetzt ist die Melanie Wolfers Ordensfrau geworden, hat davor eben Philosophie studiert, Theologie studiert. Es ist nicht ganz eben dieser Traum von der reitenden Nonne geworden. Man sieht sie auch nicht eben mit Schleier oder Ordenstracht. Wenn man auf der Homepage nachschaut bei den Salvatorianerinnen, ich sehe sie alle in Zivil. Ist das so üblich?
Das ist frei wählbar. Mhm. Also wir Jüngeren haben alle keine Tracht, tragen keine Tracht. Bei den Älteren ist das sehr unterschiedlich. Mein Eindruck ist, dass es immer wieder auch hilfreich ist, dass ich nicht von vornherein als kirchliche Frau erkannt werde, weil das doch auch viele Widerstände weckt. Und so bin ich einfach die Melanie Wolfers und irgendwann kriegt man dann auch mit, ich bin Ordensfrau und dann gibt es manchmal ein Erstaunen oder manchmal auch nicht. Man muss es einem Menschen nicht ansehen, ob er glaubt oder nicht und man muss es einem Menschen auch nicht ansehen, ob er Ordensfrau ist oder nicht. Mhm. Also auf jeden Fall nicht grundsätzlich.
Mhm. Ich nehme an, dass das Nicht-Tragen der Tracht nicht unbedingt die Entscheidungsursache, der Entscheidungsgrund war, dass sie eben zu den Salvatorianerinnen gegangen sind. Was hat sie denn so fasziniert an diesem Orden?
Also das ist zum einen etwas sehr Intuitives. Ich hatte das Gefühl, als ich die Salvatorianerinnen kennenlernte, ja, ich komme irgendwie hier ein Stück nach Hause. Hier muss ich nicht einen Teil meiner Persönlichkeit draußen vorlassen. Und das hat sehr viel Intuitives. Genauso, glaube ich, wie wenn man sich verliebt, kann man auch viele Gründe nennen, aber da spricht einfach erstmal das Herz.
Wenn man von einem Orden hört, dann stellt man sich immer ein altes, ehrwürdiges, jahrhundertealtes Kloster vor, in dem 90% der Zellen gar nicht besetzt sind, weil eben es nicht mehr so viele Ordensfrauen, so viele Mönche wie auch immer gibt. Sie leben ja ganz anders. Sie leben in Wien in einer WG mit anderen Frauen, die ebenfalls, so wie sie, anderen Berufen nachgehen.
Mhm. Also zum einen können wir gar kein mehrere Jahrhundert altes Haus haben, weil es uns erst 100, jetzt muss ich mal nachdenken, 1880 sind wir gegründet. Also genau, wir leben in einem Haus in Wien, dort sind zwei Wohnungen. Konkret lebe ich derzeit mit 5 bzw. 6 Salvatorianerinnen zusammen. Wir gehen unterschiedlichen Berufen nach. WG stimmt schon, aber natürlich schon auch spezifisch geprägt, also was eben zum Ordensleben gehört. Aller Verdienst, den wir haben, geht in eine Solidarkasse. Das Geld gehört uns gemeinsam und davon leben wir und auch diejenigen, Schwestern, die nicht mehr arbeiten und eben einfach da Geld nötig ist und der Rest geht für soziale Projekte irgendwo hin oder kommt ihnen zugute. Ich sage ja gerne, Ordensleute sind die ersten und eigentlichen Kommunisten. Ja, also ja, wir teilen die Dinge miteinander und schauen, leben zu können und dann das auch anderen zugutekommen zu lassen. Wir haben einen gemeinsamen Lebensrhythmus mit Gebet und Frühstück und dann geht jede tatsächlich auch ihre Wege. Wir haben ganz unterschiedliche Berufe. Eine arbeitet im Krankenhaus, eine nächste ist Psychotherapeutin. Eine arbeitet in einer Wohnung für Frauen, die Opfer von Menschenhandel geworden sind und aus der Zwangsprostitution ausgestiegen sind. Sie arbeitet in einer Schutzwohnung. Und so sind wir tatsächlich über Tag auch vielfältig unterwegs. Und dann trifft man sich abends oder eben auch nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel unterwegs bin.
Und Sie beruflich, das ist Bücher schreiben, das ist Vorträge halten und Impulsleben, das Projekt, das Sie gegründet haben?
Ja, Impulsleben ist eine wichtige Aufgabe von mir. Ein Projekt für junge Erwachsene bis 35, wo wir Räume schaffen, dass Menschen auf der Suche nach Orientierung, wie es für sie weitergeht, ob die Ausbildung, die sie machen, stimmt und so weiter, einfach da Handwerkszeug an die Hand bekommen in ihren Entscheidungssituationen, auf der Suche nach spirituellen Erfahrungen und sozialem Engagement. Da machen wir verschiedene Angebote. Dieses Projekt habe ich aufgebaut und leite es. Und das tue ich mit großer Freude, einfach mit jungen Erwachsenen arbeiten. Ein zweiter Punkt ist, dass ich Autorin bin. Das habe ich nie angezielt. Das ist einfach passiert. Ich sage gerne, nicht ich finde die Themen, sondern die Themen finden mich, über die ich schreibe. Und immer dann, wenn ich ein Thema gefunden habe, habe ich ein Buch geschrieben. Und die letzten Bücher sind einfach so gut gelaufen, dass jetzt ein Teil meines Berufes ist, die Autorinnentätigkeit. Also ich schreibe Bücher, ich schreibe Artikel in Magazinen und bin eben als Speakerin, als Rednerin unterwegs bei Kongressen, bei Veranstaltungen, gebe Seminare.
Also gar nicht so geplant, dieses Schriftstellerleben. Was die Bücher so erfolgreich macht, was die Themen sind, die die Leute so interessieren, das will ich von Melanie Wolfers natürlich auch noch wissen. Melanie Wolfers, wir haben kurz angesprochen, wie Sie eben zum Schreiben gekommen sind. Auf der anderen Seite ist es relativ schnell gegangen. Allein das Buch Freunde fürs Leben, das ist ja in kürzester Zeit auf die Bestenliste des Deutschen Spiegel gekommen. Überrascht gewesen?
Ja, total. Und natürlich wahnsinnig froh und dankbar.
Was glauben Sie, wieso hat gerade dieses Buch so einen Erfolg gehabt?
Wir selbst sind der Mensch, mit dem wir lebenslang zusammenleben. Manchmal klappt es recht gut, man fühlt sich wohl in der Haut und manchmal finde ich es ziemlich anstrengend, ich zu sein.
Ja, man kann sich nicht aus dem Weg gehen.
Genau. Und wir leben in einer Gesellschaft, die unter einem gnadenlosen Druck der Selbstoptimierung steht. Also dieser wirtschaftliche, unternehmerische Imperativ, optimiere dich, oder du bist raus, es hat alle Lebensbereiche geflutet. Es gilt ständig an sich zu arbeiten, am eigenen Auftreten, an der Sprechkompetenz, an der Durchsetzungskraft, an seiner Gelassenheit, an seiner Schönheit, an seiner Jugendlichkeit, Sportlichkeit etc. Da legt man ja die Latte immer ein Stückchen höher und irgendwann reißt man die Latte. Und deswegen nährt dieser Drang, sich ständig zu optimieren, schleichend das Gefühl, ich genüge nicht, ich bin nicht okay, es reicht nicht. Und mein Buch möchte da eigentlich so ein Gegenbild entwerfen, also in Freundschaft mit mir zu leben. Das heißt dann schon auch, die eigenen Gaben zu entfalten, natürlich. Aber wenn ich da darauf aufmerksam werde, dass ich mich gerade selber niedermache, mich zu fragen, okay, wie würde denn jetzt eine Freundin oder ein Freund mit mir sprechen? Und er wird sagen, ja okay, du hast vielleicht den einen oder anderen dummen Satz gesagt, aber ist das jetzt ein Beinbruch? Diese Person, ein Freund oder eine Freundin, würde mir den Rücken stärken. Und von daher finde ich diese Idee, immer mal wieder sich zu fragen, wie würde ein Freund oder eine Freundin mit mir umgehen, sehr, sehr hilfreich. Denn meine Erfahrung ist, wir gehen häufig emotional wohlwollender und emotional intelligenter mit unseren Freunden um als mit uns selbst.
Hat eigentlich auch irgendwas mit Vergeben zu tun, sich selbst auch vergeben dürfen. Und dann sind wir eigentlich schon mittendrin im nächsten Buch. Da geht es eben gerade um diese Kraft des Vergebens.
Ja, die tiefsten Wunden unseres Lebens sind Beziehungswunden, meiner Erfahrung nach. Ob das eine ganz schwierige Kindheitserfahrung ist, wo man immer noch blutet oder Bitterkeit in einem aufsteigt oder Angst oder Hass einen doch immer wieder auch überflutet. Also wie können Beziehungswunden heilen? Wenn ich tief verletzt bin, dann lastet das ja auf einem. Und da scheint mir, dass so dieser Weg des Verzeihens, des Vergebens ein Weg in die Freiheit ist. Vor allem sind wir selbst die Leidtragenden, wenn wir auf Dauer unversöhnt leben. Ganz konkret, wenn ich auf das Wort nachtragen schaue. Wenn ich jemandem etwas nachtrage, dicke, schwere Steine nachtrage und Groll und Hass oder Angst kann sich ja wirklich wie ein schweres Gewicht auf einen legen, bin vor allem ich es, die schwer daran trägt. Ich denke, es ist zum einen ganz wichtig, sich den eigenen verletzten Gefühlen zuzuwenden und sie überhaupt erstmal wahrzunehmen und zu spüren. Und das sind einfach richtig unangenehme Gefühle. Und deswegen kehren wir sie schnell und gerne unter den Teppich. Doch wer auf Dauer etwas unter den Teppich kehrt, der stolpert irgendwann darüber. Nur wenn ich die Gefühle zulasse, können sie sich auch mit der Zeit verwandeln. Und das Zweite, im Schmerz der Kränkung neigen wir oft zu einem Tunnelblick, sehen dann die Sache sehr, sehr einseitig. Und da einen differenzierteren Blick zu gewinnen, zum Beispiel dafür, was waren dann auch die Umstände, die die andere Person so blöd haben reagieren lassen. Und ich glaube schon, dass auch die Frage, ja, durch die Geschichte, die mir da widerfahren ist, ist daraus möglicherweise auch etwas Gutes erwachsen. Also ich erinnere mich an einen Mann, der so als einsamer Wolf durchs Leben gegangen ist und immer alles selbst gemanagt hat. Dann kam es zum großen Konflikt, es ging um Erbstreitigkeiten und da war er dann irgendwann wirklich völlig danieder und hat zum ersten Mal in seinem Leben um Hilfe gebeten. Und im Nachhinein sagt er, es war alles eine fürchterliche Situation, ich will sie nicht nochmal durchmachen. Aber ich habe zum ersten Mal in meinem Leben um Hilfe gebeten. Was für eine Befreiung, ich habe gemerkt, ich muss nicht nur alleine klarkommen. Und so etwas kann einen auch milder stimmen. Vergeben ist ein Weg in die Freiheit, in eine neue innere Freiheit und Lebendigkeit.
Also einige Gedanken, die auch erklären, wieso die Bücher und auch die Vorträge von Melanie Wolfers so erfolgreich sind. Eine Frau, die in einer Ordensgemeinschaft lebt, innerhalb der katholischen Kirche. Und eins möchte ich Sie natürlich auch noch fragen. Wie lebt es sich denn so in dieser Gemeinschaft, die nach wie vor so stark von Männern dominiert ist? Melanie Wolfers, wir haben über Kränkungen gesprochen, übers Vergeben. Wir wissen ja inzwischen, Sie leben in einer Ordensgemeinschaft, ein Frauenorden, römisch-katholisch geprägt. Und gerade die römisch-katholische Kirche ist nach wie vor von Männern dominiert. Kränkt Sie das?
Es macht mich immer wieder sehr traurig, manchmal auch wütend. Denn ich glaube, dass die Stellung der Frau, dass ihr Amt verwehrt ist, Sakramentespenden verwehrt ist, dass sie so wenig präsent ist in der Verkündigung, offiziell ja in Eucharistiefeier nicht predigen darf, dass das zum Schaden dessen ist, warum es Kirche gibt, nämlich zur Verkündigung des Glaubens. Es tut mir immer wieder auch wirklich von Herzen weh. Ich habe jüngst eine spirituelle Schweigewoche begleitet für junge Erwachsene und da saß ein echt taffer junger Mann vor mir und hat eben wirklich aus seiner Lebensgeschichte erzählt. Er sagte, an sich wäre doch jetzt hier auch, dass mir Versöhnung zugesagt wird, ein solches Geschenk und es ist ein Schmerz, so etwas nicht tun zu dürfen. Und ich glaube, es wäre sehr, sehr wichtig für das, warum es Kirche gibt, nämlich die Botschaft vom Gott Jesu Christi lebendig zu machen, hier und heute in unserer Gesellschaft, dass Frauen und Männer ganz auch in diesen Dienst der Verkündigung hineingenommen werden.
Ist das ein Kampf à la Don Quixote?
Also jetzt mal ein bisschen spitz formuliert. Ich glaube ja auch, dass der Heilige Geist auch in der katholischen Kirche wirkt. Und ich baue darauf, dass es Wege geben wird, dass sich das auch verändert. Es gibt natürlich ungemein viele Räume. Ich erlebe auch mein Dasein als Ordensfrau als einen Raum der Freiheit. Wir ziehen gemeinsam an einem Strang. Wir sind ein Global Player. Wir sind in 26 Ländern und machen ganz viel in der Pastoral, im Einsatz für Menschen, im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich. Also ich persönlich erlebe mich nicht als eingeschränkt. Ich halte es aber als nicht gut im Blick auf die Kirche. Und die Kirche verliert einfach die Frauen in massiver Weise. Ich bin mehr viel mit jungen Erwachsenen zusammen. Die sagen, na, das ist für mich gar keine Frage, dass wenn da auch so mit Frauen umgegangen wird, wie soll das meine spirituelle Heimat sein?
Also eine Situation, wie Sie gesagt haben, die Sie auch traurig macht. Ist es zudem nicht auch ermüdend, wenn man Vorträge hält, Bücher schreibt, übers Vergeben, übers gut miteinander auskommen? Und auf der anderen Seite erlebt man in vielen Staaten der Welt einen extremen Rechtsruck. Fehlt hier der Mut?
Ich glaube, wir brauchen zunehmend wirklich Zivilcourage. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir in einer funktionierenden Demokratie leben. Es ist nicht selbstverständlich, die Achtung der Rechte von Menschen. Und da den Mund aufzumachen, da das innere Rückgrat zu haben, sich hinzustellen, ob es am Arbeitsplatz ist, ob es im Verein ist, in der Gemeinde ist, egal wo. Und deswegen habe ich auch ein Buch geschrieben, das befähigen möchte, zu diesen Quellen auch der Zuversicht zu finden. In der Tat, ein nüchterner Blick auf unsere Welt kann Angst machen, verzweifelt machen, beklemmen. Das kenne ich selbst immer wieder auch. Mut ist, wenn ich trotz und mit meiner Angst etwas tue. Ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch eben die Welt ein Stückchen mehr dazu beitragen kann, dass sie heller und lichter wird, oder wir können es eben auch unterlassen. Und da lohnt es sich, dass jeder seinen Beitrag tut, und ich versuche es eben auch durch meine Bücher.
Heller und lichter. Ich hoffe, auch dieses Gespräch heute in der Radio Tirol Nahaufnahme ist vielleicht für den einen oder für die andere ein Funken, um das eigene Licht ein bisschen heller leuchten zu lassen. In Sachen Vorträge und Seminare ist Melanie Wolfers pausenlos unterwegs. Die werden meistens lokal angekündigt oder sind eben auf der Homepage von ihr ersichtlich. Die lasse ich jetzt Sie selbst sagen.
www.melaniewolfers.at.
Wolfers, wieder Wolf geschrieben. Auch die Bücher können Sie dort entdecken. Alle aufzuzählen wäre jetzt ein bisschen zu viel. Melanie Wolfers, ich sage nur eins noch. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und bei uns zugekehrt sind.
Ich bin mit großer Freude gekommen. Danke für das spannende Gespräch.
Die Ordensfrau und Bestsellerautorin Melanie Wolfers war heute zu Gast in der Radio Tirol Nahaufnahme. Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören möchten, dann können Sie das wie immer auf unserer Homepage unter tirol.orf.at. Rainer Perle mein Name. Ich bedanke mich fürs Zuhören.